Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 am 4. Adventssonntag Nachmittag, am Mikrofon ist der Bernhard Siegmann. Ja, Afghanistan, von diesem Land hören wir fast täglich negative Schlagzeilen. Bombenanschläge, Tote und Verletzte gehören da zu der Tagesordnung. Lang aber war Afghanistan ein unbeliebtes Land bei den Touristen, mit seiner alten Kultur und Geschichte. Und nicht zuletzt auch wegen der wunderschönen Natur. Eine, die auch heute, trotz Krieg und Attentat, immer noch regelmässig auf Afghanistan reist, ist Vreni Frauenfelder. Sie ist 82 und geht immer noch seit 30 Jahren jedes Jahr in Hindukusch. Wieso sie die nicht ganz ungefährliche Reise ein- bis zweimal pro Jahr auf sich nimmt, was sie so fasziniert an diesem Land und wie das alles angefangen hat, erzählt uns Vreni Frauenfelder da im Menschen und Horizonte bis um 3.
The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever, forever, you'll stay in my heart, and I will love you forever. For the bus, dear, while riding, I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever, forever, you stay in my heart.
Vreni Frauenfelder kennt zwei Welten, die zu Afghanistan und die zu Neuhausen bei Schaffhausen. Sie ist 82 und genauso lange lebt sie in ihrem Geburtshaus, in einem kleinen Einfamilienhaus. Die Regula Rutz hat die Vreni Frauenfelder in ihrem Zuhause besucht.
Der Weg zum Haus der Vreni Frauenfelder führt durch einen wilden Garten, wo alles kreuz und quer wächst. Und er führt einmal zurück in die Vergangenheit. Die Fenster sind alt und einfach verglast. Die Wände und die Holzgeländer haben schon lange keinen Pinsel mehr gesehen. Die Vreni Frauenfelder macht die Tür auf. Sie hat kurze, schneeweisse Haare, einen braunen Wollenrock und eine helle Bluse. Was auffällt, wie glatt ihre Haut ist und wie ihre blauen Augen leuchten. Tee oder Kaffee? Fragen sie. Heißes Wasser hat sie gerade noch. Zum Glück. Der Herz ist nach dem Wasserkochen nämlich ausgestiegen. Die Küche sieht ähnlich aus wie das Haus von aussen. Alles scheint noch aus der ersten Hälfte vom letzten Jahrhunderts zu sein. Der kaputte Herd, der alte Schützstein aus weißer Keramik und die weissen, hohen und vor allem wunderbar verzierten Heizkörper, die grosse Fletschen abhaben. Sie sind schon in diesem Haus auf die Welt gekommen, 1927, erzählt sie, und eng mit dem Ort verbunden.
Das ist Heimat. Das ist wirklich, ich bin froh, wenn ich hier sein kann und ich freue mich. Und ich habe so viele gute Erinnerungen an vieles in diesem Haus. Mit Freunden oder auch mit den Eltern noch. Mit dem Vater bin ich viel zusammengesessen und habe gesungen mit ihm. Alte Lieder, und die kommen mir manchmal jetzt noch in den Sinn. Und das ist in diesem Haus passiert.
Auch hier in diesem Raum, wir sitzen jetzt in einem Raum mit so halbhöhen braunen Holzwänden, weisse, gräuliche Decke, der Oberteil der Wand, an einem Tisch. Ist das schon Ihre Stube gewesen? Was haben Sie für Erinnerungen an diesen Raum?
Ich kann mich erinnern, dass wir hier immer gegessen haben, die ganze Familie, und dann langsam sind einzelne weg. Also die Brüder zum Beispiel, und am Schluss ist der Vater weg, und dann haben wir aber trotzdem sind wir immer da gewesen, die Mutter und ich. Es ist einfach das, was für mich Familie bedeutet hat, da zusammen sein miteinander. Ich hatte eine sehr schöne, ruhige Kindheit hier. Ich hatte zwei ältere Brüder, aber gespielt habe ich immer ganz alleine für mich, in meinem eigenen Zimmerli oder in der Stube. Und mit den Brüdern hatte ich ein sehr gutes Verhältnis gehabt, trotzdem.
Was haben Sie denn da so gespielt?
Ich habe sehr viel mit Lehm gebastelt. Ich habe Tierchen gemacht. Und zu Abend mussten die Tierchen schlafen. Und dann hat man ein Bein zurechtgezogen, dass sie können abliegen konnten. Babyli hatte ich nie gehabt, oder fast nie. Ich habe mich lieber, auch als ich ein bisschen grösser geworden bin, mit den Tieren im Garten unterhalten und sie beobachtet. Ich weiss nur, dass mich die Natur sehr beschäftigt hat, gefreut hat über jeden Schmetterling oder jeden Tierli und auch jede Blume habe ich anschauen und in die Hände nehmen.
Sie sind bis heute viel im Garten. Was bedeutet denn Ihnen der etwas verwunschene, wilde Garten, den Sie hier haben?
Auf eine Art zeigen Sie mir erstens einmal, dass das eigentlich mein eigentlicher Beruf gewesen wäre. Im Garten sehe ich die vielen Pflanzen und ich weiss viel zu wenig von der Botanik, von dem, was die verschiedenen Arten zusammenhält. Und da hätte ich eigentlich lernen sollen. Botanik studieren.
Statt Botanik studieren ist Vreni Frauenfelder für ein Jahr ins Welsche gegangen, auf dem Bauernhof. Das war eine wunderbare Zeit gewesen.
Mich reut keine Minute von dieser Zeit, als ich dort war. Weil wenn ich jetzt das vergleiche mit dem heutigen Bauern, was man so sieht, das war etwas ganz anderes gewesen. Man hat noch mit der Rose gepflügt, man hat noch selber müssen gut Kühe hüten auf der Welt. Genau so, wie man sich das Bauern von früher vorgestellt hat. Und das durfte ich noch erleben. Und das war wunderschön.
Das wäre nie eine Alternative gewesen, Bauern zu heiraten und dann so auf einem Bauernhof bauern.
Wohl, das hätte ich eigentlich wollen. Und ich habe es auch probiert, irgendeinen zu finden. Aber es ist einfach nicht geraten daraus. Sicher, ich habe dort mal auf Inserat geschrieben, oder? Aber es war kein passender Bauer da.
Und auch kein anderer Mann. Die Vreni Frauenfelder lebt bis heute allein. Heute denken sie manchmal, sie hätte vielleicht etwas verpasst.
Jetzt reut es mich manchmal, wenn ich so Kind von meinen Brüdern sehe, dass ich das nicht auch habe. Aber zur Zeit, wo es eben möglich gewesen wäre, habe ich nicht daran gedacht.
Noch als sie im Welschen war, hat sie das Angebot bekommen, in einer Apotheke Schaffhausen die Lehre zu machen, als Apothekerhelferin. Sie hat zugesagt, aber schon gleich darauf hat sie Zweifel bekommen.
Es war mir zu viel mit dem Geschäft machen und mit dem Geld entgegennehmen. Und ich habe mich eigentlich nie ganz richtig wohlgefunden in dieser Apotheke.
Was hat mir denn gefehlt?
Es hat mir gefehlt, das Persönliche. Ich habe schön gefunden, den Kontakt mit den Leuten, die da kommen, etwas fragen. Aber es ist mir zu wenig persönlich gewesen. Ich hätte einen besseren Kontakt zu vielem.
Und gleich, Sie haben aber bis zu Ihrer Pensionierung haben Sie dort in dieser Apotheke gearbeitet. Wieso denn gleich? Wieso sind Sie nicht ausgestiegen?
Es war vielleicht schon gewesen, weil da war ein Moment, da war ein Ort, gewesen, wo ich zu Hause wohnen und wo ich meine Mutter bis zum Schluss betreuen konnte, bis sie gestorben ist. Das war einer der Gründe, dass ich einfach in dieser Apotheke geblieben bin. Aber immer schon habe ich gedacht, das ist nicht alles. Ich muss einmal noch etwas anderes machen.
Und das hat sie dann auch gemacht. Allerdings erst viele Jahre später, mit 48, zusammen mit einer Freundin, ist sie dann auf einer Reise in Richtung Osten. Wie die Reise das Leben von der Vreni Frauenfelder verändert hat, erzählt sie in 3 Minuten.
Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built, alas, on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerns itself with me and nothing else at all. Yesterday the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were one, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday. Well,
sie Vreni Frauenfelder, und sie lebt seit ihrer Geburt im gleichen Haus, im gleichen Ort, zu Neuhausen. Jahrzehntelang hat sie als Apothekerhelferin in einer Apotheke gearbeitet, und dann mit 48 ist sie auf Reise. Eine, die ihr Leben bis heute prägt.
Sie haben vorher gesagt,
Sie hätten eigentlich immer noch etwas anderes wollen, wie nur in der Apotheke arbeiten. Und dann, 1975, mit 48, haben sie sich dann aufgemacht auf eine Reise Richtung Osten, zusammen mit einer Freundin. Wieso ist es denn gerade Richtung Osten gegangen?
Die Freundin hat mir gesagt, kommst du mit mir nach Afghanistan? Und ich habe gesagt, nein. Afghanistan ist viel zu weit für mich. Ich bin noch nie so richtig in der Welt herumgekommen und so eine weite Reise will ich jetzt nicht noch machen. Gehen wir doch einfach nach Istanbul, in die Türkei. Also gut, sie war einverstanden. Dann sind wir in Istanbul an Bosporus runter und haben gefunden, wir nehmen jetzt ein Boot über, also an der Ufer, dann können wir sagen, wir sind einmal in Asien gewesen. Und wir haben kaum Billett, Posten gehabt, dann ist ein Bus vorbeigefahren und dort haben die Leute gerufen, wir gehen nach Ankara. Da haben wir einander angeschaut und gesagt, gut, wir gehen gerade nach Ankara, mit dem Bus. Und von Ankara aus dann jeden Tag weiter östlich. Und nach genau 2 Wochen sind wir im Zentrum von Afghanistan gewesen. Im Gebiet von ein paar Seen, wo eine wunderschöne, ach, wie muss ich sagen, sie ist uns vorher wie im Paradies. Mitten in der Wüste eine ganze Reihe von blauen Seen auf über 3000 Meter Höhe. So schön.
Bleiben wir noch einen Moment bei Ihrer Reise. Sie sind dort mal über die Türkei, durch den Iran bis nach Afghanistan gereist. Was haben Sie denn da so erlebt? Zusammen mit Ihrer Freundin, also 2 Frauen allein. Ist das so einfach gewesen?
Es war am Anfang nicht so einfach gewesen, aber an der Grenze Türkei-Iran sind wir auf einen Bus gestoßen, wo lauter Pilger, die von Mekka zurückgekommen sind, drin wieder zurück nach Kabul gereist sind. Und die haben gesagt, wir sollen doch mit reinkommen. Und dann sind wir also mit dem Bus weitergefahren und wir sind bei ein paar Frauen gesessen. Die Frauen wollten natürlich dringend wissen, woher wir sind und wohin wir gehen. Und wir haben natürlich nicht ein Wort verstanden. Wir haben es an den Händen angemerkt, was sie jetzt hier fragen wollen. Eine hat einmal so in ihrem Gesicht so ein paar Andeutungen gemacht, ihrem eigenen. Und dann habe ich gemerkt, ah, die meint, ob ich einen habe. Ein Mann mit einem Bart. Und ganz langsam ist mir dann so ein bisschen die Sprache gekommen.
Wie hat denn die Frau reagiert, wo sie ihr gesagt hat, nein, sie hätte keinen so einen Bärtigen und überhaupt keinen Mann?
Sie war schon sehr enttäuscht gewesen. Und dann hat sie meine Freundin gefragt. Und die konnte zusagen, sie habe einen Mann. Ja, und ob sie echt auch sogar Kinder haben. Und dann konnte sie da auch zusagen. Und dann bin ich schon so halb erledigt gewesen. Also ich war nicht so viel wert gewesen, wie meine Freundin, weil sie hat einen Mann. Und das war noch interessant gewesen. Und dann sind wir eben weitergereist und haben sehr viele Erlebnisse gehabt. Zum Beispiel Neime. Haben wir zu Nacht gegessen miteinander. Käse und Brot und Tee. Und dann ist am Nachbartisch ein Mann gesessen. Und der hat einfach so ein bisschen gehört, was wir reden, hat aber wahrscheinlich nichts verstanden. Und am Schluss ist er zu uns angekommen und hat gesagt, heute Abend, heute Nacht komme ich dann zu euch. Und wir haben gar nicht gewusst, was wir jetzt von dem halten sollen. Also wir sind dann in unser Schlafzimmer gegangen. Da hat kein Schlüssel gehabt und die Fenster sind nur Papier gewesen. Und wir haben gedacht, was passiert echt heute Nacht hier noch? Und dann, etwa um 11 Uhr, hat es geklopft an der Tür. Und die Tür ist aufgegangen und der Mann ist halb eingekommen und hat gesagt, könnte ich von euch echt nicht eine Zigarette haben? Das war sein Grund gewesen, um uns aufzusuchen. Und so Sachen hat man laufend erlebt.
Sie haben ja eigentlich nicht so weit weg wollen. Ist sie denn da nie mulmig geworden und haben sie nie irgendwie die Notbremse ziehen und sagen, stopp und jetzt wieder ab in die Schweiz heim?
Nein, gar nie. Mich dunkt, wenn man mal etwas anfängt, dann läuft es und dann sollte man weitermachen. Angst oder eben mulmig war, das ist bei mir nie ein Problem. Auch jetzt noch nicht. Oder nur.
Sie haben vorhin gesagt, nach zwei Wochen sind Sie dann so im Zentrum von Afghanistan an diesen wunderschönen blauen Seen nachgekommen. Wieso ist es nachher nicht mehr weitergegangen? Pakistan, Indien?
Ja, da ist nur mehr weitergegangen, weil dann sind meine ersten zwei Wochen Ferien vorbei gewesen und ich habe gesagt, los, wir müssen sofort umkehren und wir sind den gleichen Weg wieder zurück bis in die Schweiz. Und dann ist da Afghanistan vorbei gewesen. Bis zum nächsten Mal. Etwa ein Jahr später oder zwei Jahre, da weiss ich nur mehr genau, sind wir wieder gegangen. Und ein drittes Mal sind wir auch noch gegangen. Und wir haben jedes Mal viel erlebt und viel Schönes gesehen.
Also Sie und Ihre Freundin, irgendetwas hat Sie fasziniert an dem Afghanistan. Was war es denn, gewesen, dass Sie dann nach drei Mal hintereinander wieder gegangen sind?
Es ist erstens einmal die Schönheit vom Land. Es ist ein unerhört schönes Land, immer noch. Und die Freundlichkeit der Leute, die einem einfach zu sich heimschleppen, nur zum Tee trinken, auch wenn man einander noch nicht kennt. Und einmal ist mir etwas passiert, wo mich ganz besonders bis jetzt immer noch beeindruckt, wenn ich an dem Ort vorbeifahre. Da war in Bamiyan, in dem schönen Tal, wo ja dort natürlich die Buddha-Statuen noch sind, wo es ganz einsam war, kein Mensch herum, ausser ein Mann, der ist von der Felswand herkam. Wir sind die einzigen Frauen gsi, wo dort gsi sind, überhaupt die einzigen Menschen außer ihm. Und er ist im direkten, zielgerichteten Gang genau auf uns zugekommen. Und wir haben noch gedacht, ich habe gedacht, was will jetzt der Mann da in dieser Wüste? Und er ist zu uns angekommen, gerade gelaufen, und hat während dem Laufen meiner Freundin eine rote Rose in die Hand gedrückt und ist weitergelaufen. Und das war für mich wie ein Willkommen in diesem Land, wie ein Willkommen heissen. Und an das denke ich sehr viel mal, wenn mir Afghanistan in den Sinn kommt, dass dort richtig angefangen hat. Dass ich dort die Gastfreundschaft und das Willkommen heissen gesehen habe, kennengelernt habe. Wir haben dort gespürt, dass Afghanistan für uns immer wie Heimat sein wird. Aber wir haben auch gemerkt, dass sich etwas verändert und dass es nicht weitergehen kann wie bis jetzt.
Was hat sich denn verändert? Was haben Sie denn da gespürt?
Wir haben da gespürt, zum Beispiel sind wir in Kabul in vor einem Geschäft gestanden. Vor einem Teppichgeschäft. Und da ist der Besitzer rausgekommen und hat gesagt, kommt doch reinschauen. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen da nicht. Wir brauchen keinen Teppich. Wir sind am Reisen, wir können nichts kaufen. Hat er gesagt, ja, aber kommt doch gleich rein. Und dann sind wir gegangen. Er hat die Tür geschlossen und dann hat er angefangen zu reden. Er wollte sicher sein, dass niemand anders gehört, was er sagt. Und er hat uns erzählt von den Problemen, wo Afghanistan in nächster Zeit wird überkommen. Das andere, was uns auch noch passiert ist, war, dass wir in Kandahar gegangen sind, um etwas zu trinken. Dann ist der junge Wirt zu uns angekommen und hat gesagt, aber ihr habt sicher unsere schöne Aussicht noch nicht gesehen. Kommt doch mit mir aufs Dach. Wir sind aufgeklettert auf das Dach. Und dort oben hat es aber absolut keine Aussicht gehabt, sondern er hat einfach sicher sein, dass niemand gehört, was er erzählt. Und zwar hat er uns gesagt, dass Afghanistan in eine ganze schwere Zeit hineinlaufe, dass man nicht wisse, wie sich alles würde entwickeln.
Ja, und das war 1979 gewesen. Was die Andeutungen bedeutet, ist nur ein paar Monate dann später klar geworden. Die Russen marschieren zu Afghanistan ein. Und bei Vreni Frauenfelder ist das Abenteuer Afghanistan das erste Mal vorbei. Allerdings nicht für immer. Wieso sie trotz Krieg Afghanistan nicht hat können sein lassen und wie Afghanistan trotzdem ein Teil von ihrem Leben geblieben ist, erzählt uns Vreni Frauenfelder. nach dem Christa Burke und dem Hani Hussein.
I have seen it. I have seen it in my father's eyes. I have seen it. I have seen it in my father's eyes. I have heard it. I have heard it in my father's voice. It's been a hard life, a hard fight, and all of the things that he wanted are in his hand. But silver would not betray what's written in the sand. And a wall will not keep his people from the promised land. And I will never believe that the same thing could happen to me. And I will never believe I'll give up on the dreams that I see in my father's eyes.
بعيون بي عم يبكي الكلام ونظرة حزن ونظرة حزن بتشبه الأيام. سمعت صوت الخوف صوت خاف توقع الكلمة عبابي وتنهي الأحلام. خبيت وشي وحلمت بأرض لونها السلام. ما فيش سجن بيساع بيساع عينك يا بيي.
And I will never believe that the same thing could happen to me. And I will never believe I'd give up all the dreams that I see in my father's eyes.
Ist reist Vreni Frauenfeld das erste Mal auf Afghanistan zusammen mit einer Freundin. Und dann, im 79, vier Jahre später, wird klar, was passiert. An der Weihnacht 1979 marschieren nämlich die Russen zu Afghanistan ein und besetzen das Land. Die Vreni Frauenfelder hört nichts mehr von ihren lieben Freunden dort und hat auch keine Ahnung, was mit ihnen passiert ist. Sie macht sich so grosse Sorgen um das Volk, das sie so herzlich aufgenommen hat, dass sie und ihre Freundin dann 1983 auf Pakistan reisen, um dort etwas für die Tausende von afghanischen Flüchtlingen zu machen. Sie sind in eine Stadt gegangen, in der Nähe von der afghanisch-pakistanischen Grenze, wo es ganz viele Flüchtlinge gab.
Wir sind dann durch das Städtchen gelaufen und haben dann ein Spital angetroffen, das gestanden ist für afghanische Kriegsverletzte. Und dort sind wir gefragt, können wir euch da etwas helfen? Es war ein Spital, wo nur die metalligen Bettstellen hatte. Keine Matratzen, keine Wolldecken, überhaupt nichts für die Verletzten. Und da haben wir Schaumgummi gekauft, die zugeschnitten waren auf Bettgrösse, und haben Stoff gekauft und haben dann miteinander Überzüge für die Gummistoffmatratzen genäht am Boden. Es war eine kleine Nähmaschine, die man von Hand antreiben musste und auf dem Boden gesessen ist dazu. Das war mein erster und einziger Moment, wo ich von Hand etwas für Afghanistan tun habe. Sonst gehe ich meistens nur schauen, wie geht's ihnen und was brauchen sie und was haben sie. Und dann nachher handeln nach dem.
Was hat das Ihnen bedeutet, dass Sie so wirklich handfest etwas können machen für die Flüchtlinge?
Ich glaube, das war wie so ein Einstieg gewesen. Ich hätte am Anfang gar nicht gewusst, wann ich überhaupt reden mit diesen Leuten reden und wie fragen, was brauchen die und wie das Geld anbringen. Und so habe ich mit etwas eben wie handfestem anfangen. Das nächste war, dass wir ein Jahr drauf und das dritte Jahr jedes Mal wieder gegangen sind, zu schauen, was brauchen sie jetzt echt in diesem Spital. Das erste Mal war es ein Generator. Das zweite Mal war es ein neuer Operationstisch. Und das dritte Mal, dort hat mir der Verwalter vom Spital gesagt, uns geht es jetzt gut. Du jetzt doch das Geld, das du uns willst, geben, einfach für etwas anderes brauchen. Und das hat mir einen sehr grossen Eindruck gemacht, weil so ehrlich trifft man nicht sehr viele Leute an.
Sind auf einer von diesen Reisen nach dem 79, Anfang 80er Jahr auch die afghanische Ärztin Sima Samar kennengelernt. Das war eine besondere Begegnung für sie. Wieso?
Ich war in Quetta, im Missionsspital, und dann habe ich dort eine afghanische Frau kennengelernt. Die kam bei diesem kleinen Büro fragen, um Geld für ein Spital zu gründen. In Quetta, Pakistan. Für afghanische Flüchtlingsfrauen. Und die haben gesagt, wir haben im Moment nicht genug Geld. Wir können nichts geben. Und dann habe ich gesagt, also ich kann wahrscheinlich schon ein bisschen etwas geben. Um ihre helfen, um da überbrücken, bis sie wieder nehmen, anders her Geld überkommt. Seitdem ist da eine richtige Freundschaft geworden. Wir senden an jedes Jahr. Sie hat lang in Pakistan geschafft, aber jetzt ist sie schon seit Jahren in Kabul. Sie hat eine grosse Organisation gegründet in Kabul, die Shuhada, wo sich vor allem für Frauen einsetzt und für Mädchenschulen und für Arbeitsbeschaffung und für Spitäler. Und wir als Afghanistan-Hilfe Schaffhausen tun sie vor allem unterstützen. Sie ist jetzt nur die Leiterin von dieser grossen Organisation, sondern sie hat das Amt übernommen als Menschenrechtsbeauftragte für ganz Afghanistan. Und das ist für mich in dem Sinn auch noch schön, dass ich wegen ihrer Arbeit vielmals in die Schweiz komme. Und dann sehen wir einander einmal schnell, wenn es muss sein, nur vielleicht für eine Stunde. Aber der Kontakt ist wirklich sehr schön. Und für mich ist es auch noch wichtig, dass ich mit ihr besprechen kann, was soll ich jetzt hier tun? Soll ich jetzt hier etwas zahlen oder ist das gewagt? Sie ist für mich einfach nicht nur Freundin, sondern Beraterin. Wir tun auch noch einen anderen Projektpartner unterstützen, der in der Gegend gegen Pakistan eine Schule gebaut hat. Wir unterstützen den Bau von einer weiteren Schule in Khost. Dort sind übrigens einmal Taliban gekommen, vor ein paar Jahren, und haben wollen die Schule verbrennen. Und dann haben die Lehrer sich gewehrt dafür, haben einen Kreis um das Schulhaus gemacht und gesagt, wenn ihr das verbrennt, dann verbrennt ihr uns zuerst. Und die Schule ist nicht gebaut von einem Land, das da bei euch kriegen, sondern aus der Schweiz. Und dann haben sie lange geredet miteinander und sind wieder gegangen. Die Taliban nie mehr kamen.
ein Schwerpunkt von ihrer Hilfe. Das ist das Gebiet vom Hazarajat, ja, also in den Bergen, im Zentrum von Afghanistan. Wieso haben Sie gerade diese Region ausgewählt?
Erstens einmal habe ich die Region ausgewählt durch den Einfluss von der Dr. Sima Samar, weil sie Hazara ist. Zweitens, weil ich weiss, dass Hazara eines der armen Völker von Afghanistan sind, wo ohne Hilfe in diesen Bergen wahrscheinlich sehr Schwierigkeiten hätten. Und weil ich jetzt dort angefangen habe, kenne ich es. Und ich kenne die Leute. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder etwas Neues habe, dort fertig machen konnte.
Sie sagen etwas Neues, Sie können fertig machen. Sie haben ein sehr vielfältiges Hilfswerk, ganz verschiedene Projekte. Wie kommen Sie denn zu neuen Projekten oder neuen Orten, wo Sie etwas investieren wollen? Wie funktioniert das?
Ich gehe ja jedes Jahr nach Afghanistan und dann sehe ich, was nötig ist. Das vorletzte Mal, wo ich war, bin ich auch wieder im Hazarajat. Immer mit der Gruppe von der Shuhada, wo ein paar Männer dabei sind, weil allein wüsste ich ja nicht einmal, wo hingehen. Dann sind wir da gekommen, in ein kleines Dörfli mit Namen Kamiti. Und dort hat man gehalten vor der Moschee. Und die Moschee war voller Männer. Und dann hat man sich zuerst begrüßt und angesessen. Und dann haben unsere, meine Begleiter, haben gesagt, wir sind gekommen, schauen, was ihr braucht. Aber jetzt müssen wir zuerst sagen, was ihr machen müsst. Ihr müsstet schauen, dass ein paar von euren jungen Leuten ins Tal runtergehen, in eine Lehrerausbildung. Dann möchten wir euch eine Anzahl Bäume zahlen. Und zwar Äpfel- und Aprikosenbäume. Trotzdem, das Gebiet nämlich auf über 3000 Meter ist, kommen Obstbäume dort oben. Und das Dritte ist, dass wir wollen, dass ihr etwas macht für die Frauen in eurem Dorf oder in euren Dörfern ringsum. Weil die können alle weder lesen noch schreiben. So wissen sie gar nicht, was passiert in der Welt oder auf was das ankommt bei der Gesundheit. Ihr müsst schauen, dass eure Frauen etwas lernen können. Die Männer haben abgestimmt, also einstimmig ihre Arme in die Luft gestreckt. Und wir haben gedacht, wenn wir dann schauen, das nächste Jahr, was passiert. Ich bin ja jetzt wieder gewesen. Wir sind in die gleiche Moschee rein. Und dort sind aber nicht die Männer gewesen, sondern da sind schon die Frauen am Boden gesessen. Jede mit dem Buch und mit seinem Heft und mit ihrem Bleistift oder Farbstift oder Kugelschreiber. Und die haben gelernt. Und das war ganz wunderbar schön, das zu sehen, wie die Männer dafür sind, dass auch die Frauen lernen. Man muss sie nur darauf hinweisen und natürlich, man muss, was braucht dazu, zahlen. Sonst könnten sie gar nicht anfangen. Dann haben sie gefragt, was wollt ihr jetzt noch? Ich hätte gedacht, Webräume, dass sie sich selber etwas verdienen können. Und dann haben sie ganz schnell geredet miteinander und dann hat es die Antwort war dann, wir wollen viel lieber ein Ambulatorium, ein kleines Spital. Weil wenn wir im Winter ins Spital nach Bamian, dann überleben viele von den Schwerkranken den Transport gar nicht. Im Sommer kann man mit einem Auto oder dann mit Esel bis nach Bamian. Aber im Winter ist da alles nur möglich. Da müssen Männer, die zuerst den Schnee schaufeln und dann mit Tragbaren bis ins Spital gehen, müssen nach Bamian kommen und vielmal überleben die Kranken den Transport gar nicht. Und ich habe gedacht bei mir, also von dem allem, was ich jetzt eigentlich hätte wollen und wüsste, ist da für mich das Wichtigste, dass das Dorf jetzt ein Ambulatorium überkommt. Und ich habe vor ein paar Tagen jetzt den Bericht bekommen mit ein paar Fotos, da also Grundmauern jetzt schon stehen von dem Dörfli. Und ich finde das wunderbar.
Seit über 20 Jahren dürfte Vreni Frauenfelder sich darüber freuen, dass sie immer wieder Spitäler, Schulen oder auch Wasserprojekte finanzieren kann. 1988 hat sie nämlich die Afghanistan-Hilfe Schaffhausen ins Leben gerufen. Und seitdem reist sie ein- bis zweimal pro Jahr in Hindukusch. Wieso sie auch mit 82 immer noch in das doch eher gefährliche Land reist, wie sie dort unterwegs ist und wie sie ihre Projekte eigentlich auslässt, das erzählt sie uns noch im letzten Teil vom Menschen und Horizonte hier auf dieser Seite. Elf Minuten vor drei ist es, ja. Die 82-jährige Vreni Frauenfelder ist seit 1975, als sie zum ersten Mal auf Afghanistan gegangen ist, seitdem ist sie fasziniert von dem Land und es lässt sie nicht mehr los. Auch nicht, wo die Russen an der Weihnacht 1979 dort einmarschiert sind. Sie geht auf Pakistan, um den afghanischen Flüchtlingen dort zu helfen und gründet die Afghanistan-Hilfe Schaffhausen. Bis heute reist sie ein- bis zweimal pro Jahr in Hindukusch. Eine lange und gefährliche Reise. Aber Bedenken oder Angst habe sie nicht, hat sie der Regula Rutz erzählt.
Nein, ich habe keine Bedenken. Weil das letzte Jahr bin ich einmal hier zu Neuhaus von einem Auto, das in einem anderen vorgefahren ist, fast überfahren worden. Und dann denke ich, wenn mir das hier in der Schweiz passieren könnte, etwas Schlimmeres ist es in Afghanistan auch nicht. Und dabei bringe ich etwas an, wenn ich nach Afghanistan gehe und nur da bleibe und denke, ich wette, das bringt nichts.
Afghanistan ist im Moment leider eines der gefährlichsten Länder, um sich aufzuhalten. Was für Vorkehrungen treffen Sie denn einmal, dass Ihnen möglichst wenig oder nichts passiert?
Ich mache gar nicht viel Besonderes. Ich tue einfach das, was mir die Afghanen sagen. Wenn sie sagen, dort hin kannst du jetzt einfach nicht, dann gehe ich halt nicht. Aber das passiert sehr selten. Ich kann überall hin, fast.
Und so kleidermässig?
Kleidermässig habe ich afghanische Kleider, also so die weiten Hosen und einen Rock drüber. Und manchmal Kopftuch, aber nicht immer. Burka habe ich einmal früher angehabt, wenn ich musste, nur gerade schnell für einen Tag oder zwei von Quetta, von Pakistan, über etwas anschauen. Da hat es einmal wirklich viel gebraucht, bis ich da richtig angelegt war mit dieser Burka. Man sieht eben fast nichts dadurch. Und wir sind einmal gefahren und ich bin vorne gesessen und ich hatte eine Burka an. Und die Mitfahrer haben gesagt, ja, nichts reden, wenn ein Taliban in die Nähe kommt. Dann würde ich einfach rufen von hinten im Auto, einen von den Männern. Er würde rufen, sie ist meine Großmutter. Aber sie ist taubstumm, muss gar nicht reden mit ihr, sie versteht nichts. Und man tut sich behelfen, wie es einfach kommt und geht.
Sie kennen jetzt Afghanistan sehr lang, seit 35 Jahren reisen Sie regelmässig dorthin. Wie hat sich das Land und die Leute verändert?
Das Land hat sich schon verändert, indem es einfach ärmer geworden ist. Es hat sehr viele Felder, wo man sieht, da ist jetzt schon lange nichts mehr abgebaut worden. Man sieht auch doch von Zeit zu Zeit Mohnfelder. Das ist auch etwas, was sich verändert hat. Aber Menschen sind immer noch gleich gastfreundlich und hilfsbereit. Auch wenn sie sozusagen nichts haben, tun sie einem gleich noch das geben, was gerade noch da ist.
Jetzt bei uns redet man vor allem von den Taliban oder denkt man vor allem an Taliban, wenn man Afghanistan hört. Was kommen Sie auf Ihren Reisen oder auch bei Ihrem Projekt von denen zu spüren über?
Ja, eigentlich wenig. Einmal haben wir für ein kleines Dorf in der Nähe von Kandahar Nahrungsmittel übergeschickt von Pakistan nach Afghanistan, weil dort hat es wirklich ein Dorf gehabt, wo wegen der Trockenheit viele Leute fast verhungert wären. Da haben wir geschickt Säcke mit Weizen und Mehl und Mais und Öl noch in Kanister und Tee und Zucker und alles, was lebenswichtige Nahrungsmittel sind. Dann bin ich gegangen schauen, bei diesen Leuten. Das war eine grosse Freude, natürlich. Und sind alle gekommen und mich begrüßen in diesem Dörfli. Und dann haben sie mich zu dem Taliban-Chef geführt. Und der wollte reden mit mir. Und der hat gesagt, er hätte doch auch noch ein Dorf, das dringend Nahrungsmittel brauchte. Ob ich echt nicht könnte, dort auch helfen. Und er hat gesagt, also im Moment habe ich einfach kein Geld. Aber er hat dann weitergeredet und gesagt, ich habe ja so viel jetzt gebracht für das Dorf und er danke vielmal. Aber er hat gefunden, die Leute haben so viele verschiedene Sachen bekommen. Das sei ja fast zu viel. Jetzt hat er da in jedem etwas weggenommen. In jedem etwas anderes von diesen vielleicht 100 Päckchen. Und hat mit dem ganz viel neue Pakete können machen. Und da hat mich so eine gute Idee gedacht. Weil es war immer noch viel gewesen, was jede bekommen hat, aber so und so viel mehr Familien haben etwas bekommen.
Jetzt weiss man von diesen Staaten, gerade auch von Afghanistan, die sind sehr korrupt. Spüren Sie das nie, wenn Sie jetzt zum Beispiel das Ambulatorium da in dem Bergdorf oben bauen wollen? Können Sie da einfach kommen und die Mauern aufziehen und dann ist es okay? Oder kommen da ein paar Baufirmen, Politiker, Polizisten und machen die Hohlhand?
Ja, also es ist schon so, wie Sie sagen. Da kommen schon zum Teil Baufirmen vor allem und wollen schauen, dass sie die Arbeit bekommen. Und ich wollte das vermeiden. Ich bin aufs Ministerium gegangen, in Kabul und habe gefragt, ob man das nicht ganz normal einfach bauen können, ohne dass eine Privatfirma kommen und anschauen muss. Da komme ich ja dann mindestens um ein Drittel teurer, als was normalerweise kosten würde. Dann hat der Vertreter vom Minister gesagt, er könne das nicht beurteilen. Da müsste ich schon zum Minister selber. Aber der sei jetzt gerade zu einer Besprechung in der Schweiz. Und das war etwa zwei Tage, bevor ich wieder heimgekommen aus Afghanistan in die Schweiz. Dann habe ich mich erkundigt, wo ist echt der Minister. Und es hat mir gerade gelangt, ihn zu treffen in Zürich auf dem Bahnhof. Und wir haben dort miteinander einen Kaffee getrunken. Und ich habe ihm meine Probleme vorgelegt. Und er hat gefunden, ja natürlich, bauen ihr doch nur, gerade wie es richtig ist für euch. Eine grosse private Firma, die geht sowieso nicht so weit auf in Berg. Die Klinik wäre auch auf über 3000 Meter gewesen. Jetzt konnte ich das zurückmelden, hier aus der Schweiz nach Afghanistan und habe vor ein paar Tagen die Information bekommen, und schon Fotos, dass die ersten Mauern schon gebaut sind. Und da ist eben wichtig, dass da wenigstens angefangen ist vor dem Winter. Wenn es auch nicht fertig wird für auf den Winter, es ist doch eine Hoffnung da für Frauen und Kinder und die Leute aus diesen Dörfchen, dass im Frühling wird es dann die Klinik da haben.
Sie planen jetzt nächstes Frühling wieder auf Afghanistan gehen, sind 82, kommen Sie nie genug über?
Nein, solange ich gesundheitlich noch arbeite, muss ich einfach gehen. Es treibt mich einfach, um wieder dort hinzugehen, zu schauen, was gelaufen ist mit dem, was man gemacht hat und zu schauen, was Neues gemacht werden kann. Und ich freue mich schon drauf.
Auf was freuen Sie sich denn konkret? Was fasziniert Sie denn heute? Nach 35 Jahren so an diesem Land?
Ja, was fasziniert einem, wieder in die Heimat zurückzugehen? Es ist die Landschaft mit diesen Bergen und es sind Menschen mit ihrer Freundlichkeit und Gastfreundschaft. Und ich bin einfach dort zu Hause, so sehr wie hier in Neuhausen. Und wenn ich so wunderschöne Pflanzen in Afghanistan sehe, dann denke ich, die werde ich jetzt auch gerade noch nach Neuhausen mitnehmen und in meinen Garten säen oder pflanzen. Aber es hat ein Problem. Und zwar dort, wo die Pflanzen wachsen und wenn sie auch noch so nach an der Strasse zuwachsen, es ist immer Gefahr, dass gerade dort Mine hat. Und da werde ich doch nicht riskieren.
Die Minen halten also die Vreni Frauenfelder zwar ab, in einer Wiese Blumen pflücken, aber sie halten sie nicht davon ab, Jahr für Jahr wieder auf Afghanistan zu reisen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.